Wir wollen heute Morgen eine neue Predigtreihe beginnen. Aufbau. Und wer schon mal was aufgebaut hat, der weiß, das ist manchmal sehr anstrengend. Ne? Da muss man die Ärmel hochkrempeln. Deswegen habe ich heute auch ein kurzärmeliges Hemd an. Und wer ein Haus selber gebaut hat, ich habe das noch nicht, der weiß das ganz besonders, dass das viel Arbeit ist. Aber Aufbau, es geht um Gemeindeaufbau, Gemeindebau. Und da sind wir ja mitten dabei, zusammen Gemeinde neu aufzubauen. Aber warum eigentlich? Läuft doch irgendwie immer. Gott schenkt doch irgendwie immer, dass es läuft. Aber wenn wir uns mal die Situation gerade angucken, funktioniert nicht, doch. Hast du jetzt gedrückt? Okay. Die Situation der Gemeinde von heute, wenn wir uns das mal anschauen, was wirklich los ist, dann sehen wir, nächste Folie bitte, dann sehen wir schon in den Nachrichten, Kirchen in Deutschland verlieren 660.000 Mitglieder in nur einem Jahr, die evangelische und katholische Kirche zusammen. 660.000 Mitglieder. Das war Stand Sommer letzten Jahres. Bitte? Einwohnerzahl von Düsseldorf, eine ganze Stadt, die man verloren hat. Aber wenn man auch die nächste, genau, dann, das stand am 2.5. im Internet auf tagesschau.de, Kirchen droht massiver Mitgliederschwund und bis 2060, so sind die Prognosen, hat die Kirche in Deutschland die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Das sind düstere Aussichten und das ist natürlich eine Prognose, die ohne Gott gemacht ist, ne? Aber trotzdem, das ist die Situation im Moment, dass nicht die Menschen in Deutschland in die Kirchen laufen, dass es voller wird, sondern es ist eher der Trend, dass Menschen die Kirchen verlassen, weil sie da nicht mehr das finden, was sie im tiefsten ihres Herzens eigentlich suchen. Und ich habe euch im letzten Jahr schon mal ein Bild gezeigt. Diese Kirche habe ich in New York gefunden und diese Kirche ist keine Kirche mehr, sondern innen drin ist ein Fitnessstudio. Und dann hängt an der Tür, da steht, be worshipped, werde angebetet. Komm zu uns, trainiere, werde ein Adonis und dann beten dich andere Menschen an. Das ist der Trend im Moment in der westlichen Welt. So sieht es bei uns aus. Es dreht sich alles nur noch um uns. Menschen fragen nicht mehr nach Gott. Menschen laufen aus den Kirchen raus. Glaube scheint nicht mehr wichtig zu sein. Das ist im Moment, wo wir uns befinden. Und umso wichtiger ist, dass wir Gemeindebau machen, dass wir uns überlegen, wie können wir uns aufstellen als Gemeinde, dass wir noch Menschen erreichen, dass wir relevant sind, dass wir offene Türen haben, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, nicht denken, sie sind der Nabel der Welt, sondern dass sie wissen, Jesus ist der Nabel der Welt. Und wir müssen zu ihm kommen, um ein erfülltes Leben zu haben. Wir müssen ihn anbeten. Wir sind nur Geschöpfe. Wir werden nicht angebetet. Deswegen ist Aufbau so wichtig. Und wie war die Situation damals? Wir wollen uns das Buch Esra und Nehemia in den nächsten Monaten angucken, weil da steckt so viel drin, dass das uns jetzt eine Zeit beschäftigen wird. Und wir fangen bei Esra an. Und das ist eine Geschichte von circa 2630 Jahren. Wir spulen also ganz extrem zurück, wer noch so Kassettenrekorder kennt. Ne? Wir spulen zurück und schauen uns an, was damals geschehen ist. Das Volk Gottes war auch in einer ganz bestimmten Situation. Gott hat Propheten zum Volk Gottes geschickt und ihnen gesagt, auf dem Weg, auf dem ihr seid, ist kein guter Weg. Ihr verlasst Gott. Ihr lauft Götzen nach. Und er hat immer die Propheten benutzt, um das Volk aufzurufen, kommt zurück zu mir. Aber sie haben nicht gehört. Und Gott hat gesagt dann durch die Propheten, wenn ihr nicht zu mir zurückkommt, dann wird es Gericht geben. Wir haben doch einen Bund geschlossen. Ihr habt doch mir Treue geschworen. Also Gott ist nicht ungerecht, sondern sie wussten ganz genau, worum es geht. Sie wussten, wir sind das Volk Gottes, das Volk Israel, das auserwählte Volk, der Augapfel Gottes. Und das Volk wollte nicht. Das fand andere Sachen interessanter. Die wollten anderen anbeten. Und dann hat Gott 587 vor Christus, hat er die Babylonier geschickt. Als Antwort auf das, was das Volk Israel getan hat. Und dass die Babylonier fielen ein in das Land, ihr König Nebukadnezar nahm Jerusalem ein und da passierte das Unfassbare, eine Tragödie für das Volk Gottes, die gedacht haben, wir sind unempfindlich, uns kann keiner besiegen, wir sind das auserwählte Volk, niemand wird uns erobern können. Und doch, Nebukadnezar hat es geschafft. Und das Schlimme ist, dass er den Tempel ausgeraubt hat, den Tempel kaputt gemacht hat, dass er die Mauern zerstört hat. Und dann hat er das Volk verknechtet, versklavt. Und Nebukadnezar hat dann das Volk unterjocht, ein Zusammenbruch, ganz schlimm. Und der Tempel war zerstört. Der Tempel war das Zentrale, die zentrale Identität von Israel. Dort hat das Volk Gemeinschaft mit Gott gehabt. Dort hat Gott mitten unter dem Volk Israel gelebt. Und jetzt war der Tempel zerstört. Und Nebukadnezar hat die jungen Männer, die beeinflussbar waren, die jungen Männer, die ihre Gaben gerade entdeckt hatten, die voller Kraft noch strotzten, die hat er mitgenommen. Mitgenommen nach Babylonien, weit, weit weg. Er verfolgte nämlich eine Politik. Er hatte sein Reich ausgedehnt und er hat viele verschiedene Völker erobert und eingenommen. Und er hatte eine ganz bestimmte Politik, er verfolgte das nämlich, er wollte eine Einheitsreligion schaffen und eine Einheitskultur. Er wollte alle zu Babyloniern machen. Alle sollten babylonisch aussehen, alle sollten babylonisch denken, alle sollten das tun, was er will. Alle sollten die babylonischen Götter anbeten. Und so nahm er diese jungen Männer, nicht die Alten, nicht die schon fest in ihrem Glauben, in ihrer Religion waren, sondern er nahm die Jungen mit, die man noch beeinflussen kann. Die nahm er mit und er wollte sie zu Pro-Babyloniern machen. Er wollte sie bei sich in Babylon ausbilden und vielleicht dann irgendwann mal wieder zurückschicken und dann wären sie linientreu, dann wären sie ihm untergeben. Und in dieser Zeit, wir kennen einige von diesen jungen Männern, die dort nach Babylonien verschleppt worden sind. Daniel zum Beispiel, der Daniel und seine vier Freunde. Und Nebukadnezar sagte zu ihm, ihr müsst die Knie beugen vor unseren Göttern. Und sie konnten es nicht. Sie sagten, wir gehören zum Volk Gottes, zum Volk Israel dazu und wir beten Jahwe an, wir beten den Gott an, der diese Welt geschaffen hat. Und sie sind in wirkliche Schwierigkeiten gekommen, das kennen wir aus dem Buch Daniel. Im Feuerofen gelandet, vor den Löwen gelandet, weil sie da nicht mitmachen wollte. Andere Leute, die verschleppt worden sind, das war Hesekiel zum Beispiel, oder jemand, der zurückgeblieben ist, der vorher immer gesagt hat, Leute, wir als Volk Israel sind auf dem Holzweg, wir müssen uns unbedingt zu Gott bekehren. Das war der Jeremia. Der hatte eine Botschaft, Gericht kommt, Leute, Gericht kommt. Der musste nur Gericht verkünden. Und die Leute haben gesagt, ach, das wollen wir nicht hören, Jeremia, sag doch mal was Nettes. Warum immer nur Gericht? Ja, weil das Volk nicht umgekehrt ist. Deswegen gab es für ihn immer nur eine Botschaft. Gericht, Leute, Gericht, wenn ihr nicht umkehrt. Und es kam dann halt auch so, dass sie erobert worden sind. Und Nebukadnezar hat halt den Tempel zerstört, hat die Stadt Jerusalem zerstört. Und es war ein politischer Zusammenbruch natürlich, aber vielmehr war es noch ein geistlicher Zusammenbruch. Ein geistlicher Zusammenbruch. Wenn du nicht mehr Gott anbeten kannst, wenn du nicht mehr zu deinem Gott hingehen kannst, weil der Tempel da nicht mehr existiert, dann bedeutet das, dass deine Beziehung zu Gott kaputt ist. Es konnte nicht mehr geopfert werden. Und das war ja das Zentrale, dass dort im Tempel für die Sünden des Volkes und für die einzelne Sünde geopfert worden ist. Und dass dort Vergebung ausgesprochen worden ist, weil da geopfert worden ist. Und jetzt konnten keine Opfer mehr dort getan werden. Und es war ein geistlicher Zusammenbruch, nicht nur politisch. Und sie haben den Ort verloren, der Begegnung zwischen ihnen und Gott. Das war eine große, große Krise damals. Denn es waren keine Opfer mehr da. Es war keine Vergebung mehr da. Keine Vergebung mehr. Und Jeremia hat dann Klagelieder geschrieben und dann hat er geschrieben, das Schicksal meines Volkes lässt mich Bäche von Tränen vergießen. Meine Tränen kennen kein Ende. Sie versiegen nicht, ehe der Herr nicht vom Himmel auf uns herabschaut und uns ansieht. Das Volk musste zusehen, wie ihr Tempel auseinandergenommen worden ist, wie er zerstört worden ist, kaputt gemacht. Und wir erleben auch in unserer Zeit, nicht wie die Gebäude kaputt gemacht werden, aber wie wir haben das in der Schriftlesung gehört, die lebendige Gemeinde auseinandergeht, wie Menschen nicht mehr in die Gemeinde kommen, wie sie zerbröselt, wie es immer weniger werden. Und das kann einem zum Weinen bringen, es kann einen fertig machen. Und dann auch noch, dass wir sehen hier in der Landkarte, hier ist Jerusalem, hier ist das Israel, das heilige Land. Und sie wurden gefangen genommen nach Babylon, hierhin. Das ist das heutige Iran, das heutige Iran, da wurden sie hin verschleppt. Und es war vielleicht gar kein schlechter Ort zum Wohnen, oder? Ihr kommt von da, ne? Also ist ja nicht so schlecht, da zu wohnen. Ne? Aber es war nicht, das Volk Israel wurde dorthin aus der Gefangenschaft, aus Ägypten in das verheißene Land gebracht. Hier war die Heimat und hier saßen jetzt die jungen Männer und die Leute, die weit weg waren von ihrem Gott, von ihren Landsleuten, von ihrer Heimat. Und wir lesen im Psalm 137, wie jemand sich gefühlt hat, der in der Gefangenschaft weg war. Da heißt es, an den Flüssen Babylons saßen wir und weinten, wenn wir an Jerusalem dachten. An die Äste der Weide hängten wir unsere Harfen. Also sie wollten gar keine Musik mehr machen, sie haben die Harfen weggehängt. Denn die uns gefangen hielten, wollten, dass wir singen. Und die uns peinigten, wollten Freudenlieder hören. Singt uns doch eins der Lieder von Jerusalem. Doch wie können wir in einem fremden Land die Lieder des Herrn anstimmen? Wenn ich dich jemals vergesse, Jerusalem, soll meine rechte Hand gelähmt werden. Meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht mehr meine höchste Freude ist. Herr, denk doch daran, dass die Edomiter an dem Tag taten, als die babylonischen Heere Jerusalem eroberten. Sie schrien, zerstört es, macht es dem Erdboden gleich. Babylon, du selbst wirst zerstört werden. der ist gut daran, der Vergeltung an dir übt für das, was du getan hast. Der ist gut daran, der deine kleinen Kinder an einem Felsen zerschmettert. Das hört sich für uns sehr extrem an, aber so fühlten die Leute damals, die gefangen genommen, die verschleppt worden sind, die weit weg waren. Die fühlten so, die weinten, die wollten zurück, die wollten, dass Gott Rache übt an den Feinden. Übrigens, das ist ja schon etwas ganz anderes, dass sie sagten, Gott, der Gott soll die Rache üben und nicht selber Rache nehmen. Ne? Aber so fühlten sie. Das war das, was in ihnen vorging. Das beschreibt Psalm 137. Denn sie befürchteten eine Sache, nächste Folie bitte, dass sie haben dieses Land bekommen, versprochen bekommen, schon als Abraham Gott auswählte. Abraham wohnte nämlich wo? In Ur. Der wohnte schon da. Und Gott begegnete Abraham im Ur und sagte, dich habe ich ausgewählt, du sollst ein Segen sein, durch dich sollen alle Menschen in der Welt gerettet werden, gesegnet werden. Und ich will dir ein Land zeigen, ich will dir ein Land geben. Geh los, und er ist losgegangen und Gott hat ihn dann gebracht hierhin. Das ist also das verheißene Land schon bei Abraham. Und dann sind sie ja wegen einer Hungersnot, das Volk, die Familie vom Abraham, das Volk dann später nach Ägypten gegangen und sind dann aus Ägypten wieder zurückgebracht worden in das verheißene Land, in dem Milch und Honig fließen. Und jetzt hatte Gott, weil sie die Treue gebrochen haben, hat Gott sie zurück nach Ur gebracht. Und sie hatten jetzt die Angst, dass Gott seine Verheißung, seine Gnade, sein Segen einfach zurückgezogen hat. Sie haben die Treue gebrochen, sie haben den Bund gebrochen und jetzt will Gott nicht mehr, dass wir das verheißene Land sind. Er hat uns wieder zurück dahin geschickt, wo wir eigentlich mal herkommen. Das war ihre Angst. Das war ihre Angst. Ganz elementar. Die Heimat verlieren, von Gott vergessen werden, keine Möglichkeit mehr haben, zu ihm zu beten. Und so spielt diese zwei Herren hier, spielen eine große Rolle in dem, was jetzt passiert. Das eine ist nämlich Nebukadnezar, der König. Und das andere passiert plötzlich, nämlich ein Nachbarvolk, die Perser. Die Perser, das sind ja eure Leute damals, ne? Eure Ur-Ur-Vorfahren, die Perser. Da gibt es nämlich diesen hier, den Imperator Kyros. Der erobert alles in der Gegend und der erobert auch Babylon. Und der erobert alles und das wird das neue Imperium dort. Und Kyros, der verfolgt eine andere Politik als Nebukadnezar. Nebukadnezar wollte eine Einheitsreligion. Er wollte, dass alle den Scheitel links tragen und kurzärmelige Hemden. Das war ja das, was er wollte. Er wollte eine Einheitsreligion haben. Er wollte, dass die Menschen den einen Gott Babylons anbeten. Den Göttern Babylons anbeten. Und Kyros, der wusste, das funktioniert nicht. Und er hatte eine ganz andere Philosophie, eine ganz andere Politik, der sagte, jedes Volk soll wieder dahin gehen, wo sie herkommen und soll ihre Kultur pflegen und soll ihren Götter anbeten, die sie haben. Und dann werden sie so dankbar sein mir gegenüber, dass sie mir untertan sind. Und dann hat er aufgefordert, all ihr Leute, die jetzt verschleppt worden seid, geht wieder nach Hause. Geht wieder nach Hause. Und die Leute, die jetzt in der Gefangenschaft in Babylon waren, die hörten das. Und da sind wir jetzt genau an der Stelle, dass wir in Esra angekommen sind. Eine große Aufgabe wartet. Kyros ruft die Menschen auf, geht zurück in eure Länder. Und wir dürfen das jetzt in Esra 1 lesen. Und Wer seine Bibel dabei hat, der darf das jetzt aufschlagen in Esra 1, die Verse 1 bis 11. Und im ersten Jahr, als Kyros König von Persien war, erfüllte sich das Wort des Herrn, das er durch Jeremia gesprochen hatte. Er entflammte den Geist des Kyros, sodass dieser die folgende Erklärung abfassen und im ganzen Reich verkünden ließ. So spricht Kyros, der König von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Nun hat er mich dazu bestimmt, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu errichten. Wer unter euch seinem Volk angehört, sein Gott sei mit ihm, soll nach Jerusalem in Juda hinaufziehen, um das Haus des Herrn, des Gottes Israels, zu bauen. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Aber auch die übrigen Einwohner aus all den Orten, in denen er als Fremder lebt, sollten ihn unterstützen mit Silber und Gold, mit Vorräten, mit Vieh und darüber hinaus mit einer freiwilligen Gabe für das Haus Gottes in Jerusalem. Und so machten sich die Anführer der Stämme Juda und Benjamin, die Priester und Leviten sowie jeder, dem Gott den Geist entflammte, auf, um hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu errichten. Alle ihre Nachbarn unterstützten sie mit Gefäßen aus Silber, mit Gold, mit Vorräten, mit Vieh und mit Kostbarkeiten. Dazu gaben sie ihnen freiwillige Gaben. König Kyros ließ die Gerätschaften herausholen, die Nebukadnezar aus dem Haus des Herrn in Jerusalem geholt und in den Tempel seiner Götter gebracht hatte. Und Kyros, der König von Persien, ließ sie in die Obhut von Mithridat, dem Schatzmeister von Persien, bringen. Der zählte sie Sheba-Basar, dem Fürsten von Juda, vor. Und dies war die Zahl: 30 goldene Schalen, 1000 silberne Schalen, 29 goldene Gefäße, 30 Goldbecher, 140 silberne Becher minderer Qualität und 1000 andere Gerätschaften. Alle Geräte aus Gold und aus Silber zusammen waren 5400. Schishbasar führte alles mit sich, als er mit den Verbannten von Babel nach Jerusalem hinaufzog. Das Wort des Herrn geht an den Propheten Jeremia. Und er entflammt den Geist des Königs, des Imperators Kyros. Gott schreibt seine Geschichte in die Geschichte der Welt hinein. So arbeitet Gott. Gott ist nicht außerhalb unserer Weltgeschichte. Gott ist nicht nur der Schöpfer, nicht nur derjenige, der das angestoßen hat, der die Welt gemacht hat, die Menschen erschaffen hat, und dann lehnt er sich zurück und kreuzt die Arme und sagt: So, ihr Menschen, jetzt macht mal schön, was ihr wollt, ich habe hier meinen Job getan. Nein, Gott ist ein Gott der menschlichen Geschichte. Und auch wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir natürlich in erster Linie die Geschichte von Gott mit dem Volk Israel. Aber Gott ist gleichzeitig am Wirken unter anderen Völkern. Und da hören wir ab und zu was von. Wenn wir an die Geschichte zum Beispiel denken von Jona, der nach Ninive, zur Stadt Ninive geschickt worden ist. Gott hat die anderen Völker mit im Blick. Und er schreibt seine Geschichte in die Weltgeschichte hinein. Er gebraucht Politiker, Könige, Machthaber. Auch heute noch. Damals, wir haben von Nebukadnezar gehört, der das Gericht bringen musste über Israel. Aber er gebraucht jetzt hier in unserer Geschichte auch den Imperator Kyros, der jetzt es möglich macht, dass das Volk Israel zurückgeht und den Tempel wieder aufbaut. Und so gebraucht Gott immer wieder Menschen in unterschiedlicher Art und Weise in dieser Welt, die es möglich machen, dass Gemeinde bauen kann, dass Gemeindebau stattfindet. Und deswegen sagt uns auch der Paulus im 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 6. 1. Timotheus 2, 1 bis 6. Und vor allen anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und anderen Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott, unseren Erlöser, Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Denn es gibt nur einen Gott und einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle freizukaufen. Paulus fordert uns auf, genau dafür zu beten, dass wir die Politiker, Angela Merkel, das ganze Kabinett dort, dass wir für sie beten. Warum? Damit wir ein ruhiges und anständiges Leben führen können. Da hört es aber nicht auf. Denn wenn wir ein ruhiges und anständiges Leben führen können, dann kann Gott Menschen in die Gemeinde dazu tun. Dann können wir uns auf die Gemeindearbeit konzentrieren. Denn hier heißt es ganz klar, er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Das ist Gottes Herzensanliegen, dass Menschen erkennen, dass Jesus Christus der Erlöser ist, dass er der Vermittler ist, den Gott geschickt hat. Und deswegen sollen wir für Politiker und für Menschen in der Macht und für Bürgermeister und für Leute um uns herum beten, dass wir hier in Ruhe uns konzentrieren können auf Gemeindearbeit, auf das, dass wir hier Menschen erreichen können für ihnen. Und wir haben dann eine Grundvoraussetzung, diese Freiheit, Freiheit zu evangelisieren. Und in vielen Ländern der Welt ist diese Freiheit beschnitten. Viele Geschwister dürfen nicht evangelisieren. Und das Schöne ist, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen und sie tun es trotzdem. Und Gemeinde, auch in der Verfolgung, wächst. Sie wächst überall in der Welt. Und sie kann auch bei uns wachsen. Und das Wichtige ist, dass wir das im Gebet mit vorbereiten. Und wir lesen dann weiter in Vers 3 und 4. Gibt jetzt der König ein Dekret und sagt, Leute, die aus anderen Ländern kommen, geht nach Hause. Und ganz besonders ihr da, ihr aus Israel, geht zurück und baut das Haus auf des Herrn, des Gottes Israels. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Kyros hatte so ein bisschen Angst vor den anderen Göttern. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn ich jetzt die ganzen Leute nach Hause schicke und die wieder diese Tempel aufbauen und diese anderen Götter anbeten, dann werden sie vielleicht auch für mich beten. Und dann kann ich vielleicht sogar im Frieden leben. Das war vielleicht mit so sein Hintergedanke, aber Gott gebraucht ihn. Und so hören das die Leute. Und dann in Vers 5 lesen wir davon, dass Gott durch seinen Geist Menschen entflammt. Er spricht zu Leuten. Er berührt sie. Und das ist ja heutzutage so, wir sind ganz häufig in einer Zuschauerhaltung. Und wir wollen gar nicht mitmachen. Wir wollen schon sehen, was passiert. Wir sind neugierig. Aber uns einzubringen, das kostet ja was. Da muss ich ja vielleicht beten, da muss ich mich bewegen. Und die mussten sich bewegen, all den Weg von Babylon zurück nach Jerusalem. Die mussten sich bewegen und Gott hat die Herzen berührt. Und was wir wieder brauchen in unserem Land, in Deutschland, in der westlichen Welt, ist, dass Gott Herzen berührt, dass Gott durch seinen Geist wieder Herzen entflammt, die sagen, ich bin bereit, beim Gemeindeaufbau mitzumachen. Ich will mit anpacken. Ich will helfen. Und machen sich auf Und Gottes Geist erweckt Menschen für den Aufbau. Und das ist auch unser Gebet, auch als Gemeindeleitung immer wieder, dass Gott Menschen beruft, die mit bereit sind, anzupacken in der Gemeinde, nicht nur Zuschauer zu sein, sondern zu sagen, ich mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten, mit das, was ich kann, will ich mich einsetzen. Ob es das Gebet ist, ob es Essen kochen ist, ob es Evangelisieren ist, ob es handwerklich ist, ob es eine Gruppenstunde zu leiten in der Jugend, in der Kinderarbeit, bei den Senioren, im Ausländerdienst, wo auch immer, im Migrantendienst, dass man sich einbringen lässt von Gott, dass man bereit ist, etwas zu tun zum Aufbau der Gemeinde Gottes. Dann heißt es in Vers 5 auch, sie machten sich auf, als die Zeit reif war. Als die Zeit reif war, brachen sie auf. Gott hat ganz bestimmte Zeitpunkte festgelegt, wo der Aufbau dran ist. Und manchmal wartet er sehr lange. Hier hat er über 50 Jahre gewartet, bis diese erste Welle der Rückkehrer nach Jerusalem zurückgekommen ist. 50 Jahre hat er gewartet. Und als die Zeit reif war, und das kennen wir auch so ein bisschen, nämlich von Weihnachten her, ne? Da heißt es auch, als die Zeit reif war, hat er Jesus geschickt. Und es gibt ganz bestimmte Zeiten, wo Gott wirken will. Und wir müssen aufpassen, dass wir das nicht verschlafen, dass wir nicht in unserem Alltag so gefangen sind, dass wir verpassen, was Gott will, sondern dass wir genau da dran sind, was Gott tun will. Dass wir fragen, was willst du tun jetzt? Ist jetzt die Zeit zum Handeln? Und wenn die Zeit zum Handeln ist, dann heißt es, eine große Aufgabe wartet und wir müssen jetzt losziehen. Wir müssen jetzt uns auf den Weg machen, um das Haus des Herrn zu errichten, wie es in Vers 5 heißt. Und dann gab es da Menschen in Vers 6 bis 11. Es gab Menschen, die diese Unternehmung unterstützt haben. Ganz konkret haben sie Spenden, freiwillige Gaben zusammengelegt. Und der König hat auch die Gerätschaften des Tempels herausgegeben. Und das, die Gerätschaften des Tempels war ja die Grundvoraussetzung, um den Tempel wieder in Gebrauch zu nehmen. Ohne diese ganzen Sachen, die man dafür braucht, um Opfer zu bringen, hätte das nicht funktioniert. Und Gott legt das Menschen auf deren Herzen, dass sie Dinge dazugeben. Privatleute, aber auch von staatlicher Seite her, dass der Aufbau wieder passieren kann. Und auch das brauchen wir heute. Gott versorgt den Aufbau durch Menschen, auch durch Spenden, durch Gaben, durch das, dass wir das geben, was uns Gott aufs Herz legt. Damit der Tempel Gottes, damit der Bau Gottes, damit Gemeinde wieder funktionieren kann. Und das ist Teil der Aufbauarbeit auch. Es ist nicht nur losgehen. Es ist nicht nur beten. Es wird auch ganz konkret. Und Jesus sagt ja auch, da wo dein Herz ist, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und ganz häufig ist bei uns Menschen der Schatz da, wo es um Geld geht. Und diese Leute konnten sich frei machen davon und konnten spenden für den Aufbau des Tempels. Weil sie wussten, Gott hat etwas vor. Es ist eine Investition in das Reich Gottes hinein, für Gott. Und so machen sie sich auf, und das werden wir dann in den nächsten Kapiteln sehen, was das bedeutet, sich dieser großen Aufgabe zu stellen. Und wir als Gemeinde wollen uns auch dieser großen Aufgabe stellen, dass Gott Gemeindeaufbau hier mitten in Solingen unter uns tut. Und wir wollen uns ihm zur Verfügung stellen. Und wir wollen uns bewusst machen, dass Gott die Geschichte schreibt. Die Geschichte der Christen in Deutschland, die Geschichte der Stadtmission in Solingen. Und wir wollen immer wieder darum bitten, dass Gott Menschen erweckt, mitzuarbeiten, mit dabei zu sein. Und wir vertrauen darauf, dass Gott uns auch als Stadtmission weiterhin versorgt. So wie die Menschen das damals erlebt haben bei Esra. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir, dass du die Weltgeschichte lenkst, dass du einen Plan hast, den du umsetzt und dass wir ein Teil in Solingen von deinem Plan sein dürfen. Und du schenkst besondere Zeiten, wo du ganz besonders wirkst. Und wir danken dir, dass wir Teil dessen sein dürfen, dass du Gemeinde aufbauen willst, dass du Menschen erreichen willst mit dem Evangelium. Und wir danken dir, dass wir eine Rolle spielen dürfen, dass du uns das zutraust, Herr, und dass du uns alles an die Hand geben willst, was wir dafür brauchen. Wir brauchen keine Angst zu haben, sondern wir wollen auf dich schauen, dass du uns hier in Solingen zu deiner Ehre gebrauchst, Gemeinde baust und dass wir nur staunen können, was du mitten unter uns tust. In deinem Namen beten wir. Amen.